Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Heldenplätze und Leidensorte haben wir heute im Programm Vergangenheit und Zukunft, Zuversicht und Verzweiflung. Es sind vor allem die Bühnen natürlich, auf denen sich all das ereignet. In München inszeniert Falk Richter Thomas Bernhards Heldenplatz an den Kammerspielen. In Berlin schaut die Choreografin Konstanza Makras in eine seltsame Zukunft. In Warschau spielen belarussische Künstlerinnen und Künstler im Exil und in Moskau eröffnet ein Zentrum für zeitgenössische Kunst, finanziert von einem Oligarchen. So ähnlich wie in Moskau funktioniert Kulturfinanzierung auch auf der aus unserer Sicht anderen Seite der Welt, in den Vereinigten Staaten. Da gibt es kaum staatliche Kulturetats, es regiert das Mäzenatentum und das macht oft viel möglich, funktioniert aber in Krisenzeiten kaum. Museen, Theater und Orchester haben denn auch wegen der pandemiebedingten Schließungen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach nach Hause geschickt. Inzwischen ist die New Yorker Metropolitan Opera zurück mit einer Samstagsmatinee, die es auch in Deutschland in Radio und Kino zu erleben gab. Für uns hat Jörn Florian Fuchs zugesehen und gehört in einem Kino in München. Herr Fuchs, die Met hat dafür ein ganz neues Werk ausgewählt, die Oper Euridice des 31-jährigen amerikanischen Komponisten Matthew O'Coin nach einem Libretto der Dramatikerin Sarah Rule. Das ist nicht unbedingt, muss man sagen, das typische Repertoire der Met. Hat sich da durch die Krise möglicherweise auch was verändert? Ist man mutiger geworden?
Ja, der Chef, der Leiter der Met, Peter Gelb, ist ja in den letzten Jahren auch unter Beschuss geraten, auch vor der Corona-Krise schon, was eben die Auswahl des Repertoires betrifft, auch die Regiehandschriften. Es ist immer noch so, dass da die ja Uraltaufführung aller Zeffirelli regelmäßig im Repertoire sind. Das Publikum ist doch eher konservativ und Peter Gelb hat nun aufgrund des Drucks und aufgrund auch der Krise die Chance gleichsam genutzt, jetzt um eben doch das Repertoire sanft, aber bestimmt zu erweitern. Es gibt am Ende der Saison zum Beispiel den Hamlet von Brad Dean, das ist auch ein zeitgenössisches Stück, läuft auch im Kino. Das ist vielleicht insofern auch besonders, dass diese Kinoübertragungen eben jetzt auch die Stücke sind, von denen man nicht unbedingt davon ausgeht, dass es gleich die totalen Publikumslieblinge sind. Die Eröffnung dieser Saison auch eben in den Kinos war mit dem ersten Werk eines schwarzen Komponisten, Fire Shut Up in My Bones von Terence Blanchard. Und insofern ist das auch ein gutes Zeichen, finde ich.
Dieser Komponist Matthew O'Coin, der scheint ja ein ganz origineller Typ zu sein. Er sagt nämlich selber, er glaubt überhaupt nicht an die Oper. Das sei eine unmögliche Kunstform. Wie unmöglich war es denn?
Es war sehr, sehr möglich und sehr, sehr handfest und handgreiflich und durchaus auch süffig. Die Sarah Rule hat schon ein Theaterstück geschrieben, das sie jetzt eben zum Libretto umgearbeitet hat. Und die Geschichte, die da erzählt wird und die auch O'Coin in seiner Musik sehr, sehr farbig, sehr durchaus dann manchmal auch vielleicht etwas zu illustrierend, illustrativ erzählt, ist der Orpheus-Mythos aber ein bisschen anders gewandet, denn es gibt den Vater von Eurydike, der in der Unterwelt sitzt, der also auch seiner Tochter Briefe schreibt mit Ratschlägen zur bevorstehenden Hochzeit mit Orpheus beispielsweise. Die Geschichte, wie wir sie kennen, dass eben Eurydike stirbt, hier in dem Fall wird sie ja eigentlich entführt, verschleppt, da ist nicht der berühmte Schlangenbiss und sie ist in der Unterwelt, der Leiter der Unterwelt Hades möchte sie auch noch ehelichen und sie kann sich aber am Ende dann nicht entscheiden, ob sie bei ihrem Vater in der Unterwelt bleiben will oder zurückkehrt. Also das sind durchaus einige Erzähl- und Handlungsstränge, die auf eine innovative Weise anders gestaltet sind und was Encore eindeutig an Einflüssen hören lässt, sind Philip Glass, sind John Adams. Das ist in dieser jüngeren Generation in den USA von Komponisten offenbar unvermeidlich, dass man mit Klangflächen arbeitet, auch mit bestimmten Melodielinien, die eben die großen Leute wie John Adams schreiben. Aber es hat, was die Rhythmik betrifft zum Teil und auch eben Orchesterklang und Stimme in dieser Kombination, durchaus immer was sehr Eigenständiges. Und hier hören wir nun den Orpheus verzweifelt in der Unterwelt.
Joshua Hopkins ist das, der hier in Matthew O'Coins Oper Euridice den Orpheus spielt. Und das ist so eine Art kultiviertes Schreien, eigentlich, was wir hier hören, Jörn Florian Fuchs. Musikalisch ist das ja nicht unbedingt was für Freunde von Verdi und Rossini. Gelingt's denn musikalisch?
Ja, also es ist ein großes Klangtheater, ein Klangrausch. Es ist mir eben manchmal ein bisschen zu üppig, aber man hört sich gut ein. Gerade der dritte von den drei Akten ist, finde ich, auch dramaturgisch sehr gut gelungen. Das Ganze wird ja dirigiert von Yannick Nézet-Séguin, dem künstlerischen, dem musikalischen Leiter der Met, der sehr, sehr viel im Moment macht und sich eben auch für die neuere Musik sehr engagiert. Interessant noch, es gibt eine Doppelung. Es gibt auch noch neben Joshua Hopkins, der das toll macht, Jakob Josef Orlinski, der ein Double von Orpheus darstellt und singt. Das ist ein Countertenor. Da gibt es interessante Klangmischungen und auch Erin Morley als Eurydike oder Eurydice in diesem Fall. Fand ich sehr überzeugend. Bei der Regie von Mary Zimmerman ist gesetzt auf eine ganz eigenwillige Mischung aus konkreten Elementen und einer Traumwelt. In der Unterwelt gibt es drei Steine, drei Lebendige, die dort agieren. Der Fluss des Vergessens, in den erst der Vater und später dann auch Eurydice hineinsteigen, das ist hier eine Dusche. Es gibt Momente des humorvollen, aber nicht des unfreiwillig komischen, sodass es insgesamt, muss ich sagen, doch eine gelungene Sache war, fand ich.
Jörn Florian Fuchs, vielen Dank über Eurydice oder Eurydice von Matthew O'Coin im Stream der Metropolitan Opera in New York. Nicht immer schaffen es ja die Autorinnen und Autoren der Gegenwart an die Tragkraft und Erzählhöhe ihrer antiken Vorgänger anzuschließen. Vermutlich war das selbst in der Antike schon so, weshalb wir eben gerade jene überliefert finden, bei denen beides ganz gut gelang. Thomas Bernhard aber, der darf unzweifelhaft als einer gelten, der Bedeutendes geschaffen hat, Schmerzendes und Anklagendes. Und er hat es in Österreich getan, wo gerade wieder bunteste Operettenhaftigkeit und schwärzeste Niedertracht miteinander Ringelreihen spielen. Die Uraufführung von Bernhards Drama Heldenplatz war ein Skandal, wie er wohl nur in Österreich, in Wien, am Burgtheater stattfinden kann. 1988 war das. Es war das letzte Stück von Thomas Bernhard. 50 Jahre eben, nachdem Adolf Hitler Österreich ans Reich angeschlossen hatte und mitten in einer Zeit, in der das Land wegen der kriegsverbrecherischen Vergangenheit seines Bundespräsidenten Kurt Waldheim diplomatisch isoliert war. 33 Jahre danach nun hat Regisseur und Autor Falk Richter den Heldenplatz für die deutsche Gegenwart neu befragt. Gestern Abend war Premiere in den Münchner Kammerspielen. Sven Ricklefs war dort.
Das ganze Leben hat sich der Professor die Schuhe selbst geputzt. Die Schuhe durfte ihm niemand putzen.
Jetzt allerdings putzt sie die Schuhe, Frau Zittel, die Hausdame, denn er ist tot und sie gibt ihm in monologisch-manischen Erinnerungsschlaufen noch einmal Gestalt, dem Toten. Aus dem Fenster hat er sich gestürzt, der Professor, auf den Wiener Heldenplatz und damit dorthin, wo einst eine tosende Masse Adolf Hitler zujubelte, nachdem er ihr Österreich heim ins Reich geholt hatte. 50 Jahre nach 1938 schlug Thomas Bernhard mit dem Stück Heldenplatz seinem Heimatland die Opfermaske vom Gesicht und konfrontierte es mit der eigenen Täter- und Mitläuferschaft. Dazu diente ihm als Plot der Fenstersturz eines jüdischen Intellektuellen, der einst vor den Nationalsozialisten mit seiner Familie nach Oxford floh, in den 50er Jahren zurückkehrte und sich nun im wieder aufflammenden Antisemitismus der 80er Jahre erneut vertrieben sieht und Selbstmord begeht.
Der Professor hat Unordnung gehasst.
Jetzt also ist er tot, der Professor, der Genauigkeitsfanatiker, diese typische Thomas-Bernhard-Figur, die auch noch aus dem Jenseits alles unter Kontrolle hat. Und so stehen seine unzähligen Lackschuhpaare auf der Bühne von Falk Richters Neubearbeitung von Thomas Bernhards Heldenplatz schließlich in Reih und Glied da und gemahnen sowohl an den Schuhfetischismus des Herrn Professor als auch an denjenigen von Thomas Bernhard selbst. Überhaupt ist es dieser Bühnenraum von Wolfgang Menardi mit diesen Schuhen, dem mal in Nazi-Rot, mal im Nazi-Schwarz schillernden Lackvorhang im Hintergrund, den geschwungenen Straßenlaternen, dem frei im Raum schwebenden Selbstmordfenster mit dem Kammerspiele-Schriftzug davor und den absenkbaren Projektionsflächen, Es ist der Bühnenraum, der dieser Bernhard-Bearbeitung den Charakter einer Performance einhaucht, über die immer wieder bedrohliche Filmcollagen aus Nazi-Vergangenheit und politischer Gegenwart flimmern.
Mir sind jedenfalls bis heute keinerlei Erkenntnisse bekannt, dass es in Chemnitz Hetzjagden gegeben hat.
Dass es rechts von der CDU-CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.
Das ist deutsche Leitkultur. Hier gilt nur das Gesetz in Deutschland und nicht die Scharia.
Denn darauf will Falk Richter hinaus, auf die deutsche Gegenwart, auf Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in unserem Land, auf die neue Salonfähigkeit rechtsradikaler Ansichten bei uns und damit zugleich auf jene Frage, die Thomas Bernhard 1988 mit seinem Stück stellte. Wann kippt die gesellschaftliche Stimmung und wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem gesellschaftliche Minderheiten meinen, sich in Sicherheit bringen zu müssen? Dazu hat Richter einen Akt der Bernhardschen Wuttiraden mit eigenen Texten überschrieben, mit denen er drei neue Figuren teils auf die Bühne, teils in den Zuschauerraum schickt.
Das ist ja schon immer die größte Lüge der Deutschen gewesen, dass sie ihre Vergangenheit bewältigt hätten.
Nichts haben sie bewältigt.
Mit diesem Ausflug in die deutsche Gegenwart, der manchmal ins Schwarze trifft, manchmal in der für Falk Richter auch typischen Haut-drauf-Rhetorik einfach nur ins Plakative implodiert, gewinnt diese Heldenplatzbearbeitung zugleich aber endlich theatral an Fahrt und verliert etwas von jener Statik, die die Figuren bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich verloren im Raum stehen ließ. Und wenn sich alle dann im Schlussakt an der Familientafel wieder in den Bernhardschen Originalsound hineinsteigern und sich zugleich noch einmal diese aggressiven Collagen aus Gegenwart und Vergangenheit darüberlegen, dann kann diese Überblendung schließlich doch noch überzeugen, indem sie zeigt, wie brisant die politische Botschaft von Heldenplatz gerade heute wieder ist.
Sven Rickleffs über Heldenplatz in der Fassung von Falk Richter in München. Die schaut auf die deutsche Gegenwart. Um die Zukunft geht es Constanza Makras an der Berliner Schaubühne. The Future heißt ihre neueste Arbeit mit dem Ensemble Dorky Park, das der Volksbühne assoziiert ist, die auch unter dem neuen Intendanten René Polisch noch nicht so richtig zu alter Form zurückgefunden hat. Elisabeth Nehring war gestern für uns in der Tanzuraufführung und hat The Future gesehen.
Bevor ganz am Ende alle 10 Protagonistinnen des Abends ihre Kleidung abstreifen und in einen wilden, erschöpfenden Trance-Tanz verfallen, kommen auf der kahlen Bühne noch einmal alle Figuren zusammen, die diese Zukunftsvision bevölkert haben. Wikingerbräute und Steinzeitmenschen, Raumfahrer und griechisch-römische Philosophen, das Orakel von Delphi, 80er-Jahre-Disco-Girls und verkopfte Wissenschaftler von heute. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, lineare Zeitverläufe, Fortschrittsglaube, historische Entwicklungen, nicht bei Constanza Makras. Die Zeiten überlagern sich in The Future und die Protagonistinnen der verschiedenen Epochen liefern sich kurz vor dem Ende eine groteske Schlacht mit Schwertern aus Plastik und Keulen aus Schaumstoff. Dabei hatte alles ganz übersichtlich begonnen.
I remember when I was a little girl. Our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced through the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, watching the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire?"
So wie hier erschütternde Kindheitserinnerungen, Enttäuschung und Verluste in heiter renitenten Textzeilen wie »Lasst uns weiter tanzen« münden, so kippt bei Constanza Makras ständig Tanz in Text, Theorie in körperliche Präsenz, Schwere in Albernheit und wieder zurück. Die Verbindungen von starken Themen, Tanz und Ironie ist Makras Markenzeichen. Doch in The Future fährt sie ihre ohnehin schon hochtourigen Choreografie- und Inszenierungsgewohnheiten noch einmal nach oben. Quantenphysik, Kapitalismuskritik, Zitate aus der Geschichte der Popkultur, aber auch aus Serien verschiedener Jahrzehnte, Die Rede vom ermüdeten Anachronismus der Gegenwart und den Geistern der Vergangenheit. Das alles wird in ihrer rasanten Inszenierung miteinander verschränkt, inklusive umwerfenden physischen Einsatz und allerhöchster Kostümwechseldichte. Die Message: Je mehr wir zurückschauen und kulturelle Phänomene der Vergangenheit zum Teil der Gegenwart machen, desto schwieriger wird es, eine andere, neue Zukunft zu entwerfen. Und man braucht keine Prophezeiung, die Geschichte wiederholt sich sowieso. Was sich auch in vielen Szenen dieser Inszenierung zeigt, die zwar mit immer neuem Personal besetzt werden, sich am Ende aber doch in Endlosschleifen wiederholen. Ohnehin die Zukunft. Falls sie so aussieht wie diese Bühne, wird es karg. Denn bei Makras ist sie ausschließlich mit zwei blauen Plastikbergen ausgestattet, auf denen die fabelhaften Tänzerinnen gerne herumturnen. Gelegentlich fällt ein Prospekt vom Bühnenhimmel, der eine Vulkaninsel zeigt, ganz aus Felsgestein und von einem Salzsee umgeben. Die Natur gibt sich genauso abweisend und lebensfeindlich wie die menschengemachte Umgebung, in der das einzige Grün aus einem niedrigen Baum besteht, der ab und an in einem Glaskasten auf die Bühne geschoben wird. The Future ist ein Abend, der am Ende zwar zu lang gerät, aber auf äußerst vitale Weise Diskurstheater, Tanz und Spiel miteinander verbindet. Constanza Makras Dorky Park Ensemble ist, wie immer, extrem präsent und mitreißend, was gerade in diesen von Absagen und Verschiebungen geprägten Zeiten umso stärker wirkt. Im Programm der Volksbühne, die seit Beginn der Intendanz von René Polisch ein eher müdes, in Selbstreferenzialität steckengebliebenes Bild abgibt, sticht The Future schon jetzt als leuchtendes Beispiel hervor.
The Future von Constanza Makras, uraufgeführt an der Berliner Volksbühne. In Russland sieht die Zukunft natürlich rosig aus, jedenfalls für Macher wie Leonid Mikkelson. Der ist einer der reichsten Männer des Landes, sein Geld hat er nicht untypisch mit Gas verdient und jetzt ein stillgelegtes Kraftwerk in Moskau umbauen lassen zu einem Kulturzentrum, geplant von Stararchitekt Renzo Piano. GES 2 heißt das neue Haus, in dem viel los ist, nur nichts, das sich kritisch beschäftigt mit Russlands Regierung und den Geldströmen im Land. Immerhin kam sogar Wladimir Putin zur Eröffnung. Etwas später war für uns Florian Kellermann im neuen Zentrum. Das Eröffnungsprojekt dort dreht eine russische Telenovela der 90er nach.
Und Action, ruft die Regisseurin. Zwei junge Männer beginnen zu streiten. Die Kulisse ist lieblos. Die Bücher des Bibliothekszimmers sind nur als Tapete an die Wand geklebt. Hier entsteht eine 30 Jahre alte, kitschige US-Fernsehserie noch einmal, diesmal auf Russisch. Santa Barbara heißt sie. Es ist das erste große Projekt des neuen Moskauer Kulturzentrums GES-2, benannt nach einem Elektrizitätswerk, das früher hier untergebracht war. Der isländische Künstler Ragnar Kjartansson ist heute zur Eröffnung gekommen. Ich habe einen Artikel gelesen, der den kulturellen Einfluss von Santa Barbara auf Russland beschreibt. Die Serie hat geholfen, das moderne Russland zu formen, und das fand ich faszinierend. Wenn ich mit meinen Bekannten hier spreche, verstehe ich, das ist Popkultur, aber es ist Teil der russischen Psyche geworden. Santa Barbara war im Russland der 1990er Jahre populär. Es gibt Friseurläden, Schönheitssalons und Bekleidungsgeschäfte, die sich danach benannt haben. Ragnar Kjartansson kam 1997 zum ersten Mal nach Russland, als die Serie hier noch lief. Seitdem fasziniert ihn das Land. Bis Ende März wirft das neue Kulturzentrum die Frage auf, wie sich das Selbstverständnis der Menschen in Russland in den vergangenen 30 Jahren verändert hat, im Spannungsverhältnis zwischen Tradition und westlichem Einfluss. Santa Barbara habe hier eine Rolle gespielt, sagen Anastasia Margun und Anja Lavrova. Beide sind Anfang 30 und spielen in der russischen Version der Serie mit. Wir wussten als Kinder ja nicht, dass es solche Möbel gibt und solche Kleidung, dass manche Menschen zu Hause Bedienstete haben. Wir haben vor dem Fernseher gesessen und uns eingebildet, wir lernten etwas über die Welt, obwohl wir es nicht ganz glauben konnten, was wir sahen. Das war eine irreale, eine mögliche Welt. Das GES-2 liegt direkt an der Moskwa. Für ein Industriegebäude ist es anspruchsvoll gebaut. Rundbögen und Pilaster schmücken die Fassade. 1907 fertiggestellt, erzeugte es den Strom für die ersten Moskauer Straßenbahnen. Auch das Kulturzentrum soll allen Bewohnern der Stadt zugutekommen. Der Eintritt ist frei. Teresa Mavica, Direktorin der Stiftung VAC, hat das Konzept entwickelt. Alle Museen weltweit suchen nach neuen Formen, nach Möglichkeiten, die Besucher einzubeziehen. Wir haben das in der russischen Tradition gefunden. Die Volkshäuser, die schon lange vor der Oktoberrevolution entstanden sind und die danach als Kulturhäuser bezeichnet wurden. Ein Ort, an dem die Menschen ihr Wissen weitergaben und sich umeinander kümmerten. Das sollte eine moderne Kultureinrichtung heute auch tun. Deshalb entstehe im GES 2 auch Kunst. In dem großen Gebäude gibt es Werkstätten, Schulungsräume und einen Bühnenraum. Teresa Mavica betreut seit vielen Jahren Kunstprojekte in Russland. Seit einiger Zeit ist Leonid Michelson ihr wichtigster Partner, Eigentümer eines Gaskonzerns und einer der reichsten Russen. Er hat das GES 2 gekauft und renovieren lassen. Zu den Kosten möchte Teresa Mavica nichts sagen. Ebenso wenig zu den politischen Repressionen, denen viele Künstlerinnen und Künstler in Russland ausgesetzt sind. Natürlich gibt es Probleme hier, wie auch in EU-Ländern und in der ganzen Welt. Ich komme aus Süditalien, einer Familie, die immer in Politik involviert war. Politiker sehen nur das, was sie vor Augen haben. Sie beschäftigen sich mit dem Heute. In der Kultur geht es um das Morgen und dafür interessiere ich mich. Die ersten Ausstellungen, an denen auch russische Künstlerinnen teilnehmen, durften politisch eher nicht anecken. Installationen nehmen Bezug unter anderem auf die in Russland verbreitete Gaming-Kultur und auf russische Karnevalstraditionen. Den Aufbruch Richtung Westen in den 1990er Jahren thematisiert Ragnar Kjartansson nicht nur mit dem Santa Barbara-Projekt. Er stellte in seinem Studio eine Szene von vor 30 Jahren nach und fotografierte sie. Sie zeigt drei Bedienungen im ersten Moskauer McDonald's. Sie erinnern ihn an Tschechows drei Schwestern, die es nicht schaffen, sich ihren Traum zu erfüllen und nach Moskau zurückzukehren. Aber jetzt seien sie da.
All these works are about Sehnsucht at the end of the day.
Diese Arbeiten handeln letzten Endes alle von Sehnsucht. Damit gehen sie über den russischen Kontext hinaus. Es geht darum, was wir anstreben, was wir erhoffen, welchen Vorbildern wir dabei folgen. Deshalb sieht mein Studio jetzt aus wie ein russischer McDonald's. Der Isländer Kjartansson hofft mit seiner Eröffnungsausstellung im GES 2 der russischen Kunstszene anregende Impulse zu geben.
Das Kunsthaus GES 2 in Moskau. Im benachbarten Belarus hat die Kunst es gerade noch schwerer. Darüber haben wir hier bei Kultur heute berichtet. Einige Künstlerinnen und Künstler haben Unterschlupf in Nachbarland Polen gefunden. In Warschau machen sie nun oppositionelles Theater, auch gegenüber der polnischen Regierung. Martin Sander über belarussisches Exiltheater in Polen.
Am Warschauer Teatr Powszechny hat der belarussische Regisseur Jura Dziwakow eine Erzählung des zeitgenössischen russischen Dichters Wladimir Sorokin auf die Bühne gebracht. Nastja, eine 16-Jährige, wächst an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im russischen Adel heran. Dort gibt man sich kultiviert und weltgewandt, kennt sich mit Platon, Hegel und Nietzsche aus. Doch die bildungsbürgerliche Idylle ist nur Schein, hinter der nackte Gewalt und Kannibalismus in der eigenen Familie zum Vorschein kommen. Nastja liegt in einem Schneewittchensarg mit rotem Stern. Blut, Kot und Körperteile landen auf der Bühne. Eine ziemlich wilde Groteske über Gewaltausbrüche und Gewaltfantasie. Anhand dieser russischen Erzählung verarbeitet Regisseur Jura Dziwakow mit seiner Truppe Erfahrungen, die man in Belarus mit und unter dem Lukaschenko-Regime gemacht hat. Gestern ist gerade ein halbes Jahr vergangen, seit ich mit meiner Familie in Warschau angekommen bin, aus Minsk. Es zieht mich nicht zurück, höchstens auf den Friedhof zu meinem Vater, meiner Mutter, meiner Großmutter. In das Leben dort, den Alltag, will ich nicht zurück. Hunderte von Künstlern, die das Lukaschenko-Regime vertrieben hat, leben mittlerweile in Warschau. Dort werden sie von der liberalen Stadtregierung und ihren Kultureinrichtungen unterstützt, jedenfalls von einigen. Paweł Łysak ist Direktor des Teatr Powszechny. Unser Theater versucht seit Jahren, Flüchtlinge und Emigranten aus verschiedenen Ländern zu unterstützen. Mit ihnen zusammen entstehen Stücke. Die Inszenierung von Nastja ist Teil eines unserer umfangreichen Projekte. Wir sind mit euch, heißt es. Da laden wir Künstler ein. Wir helfen ihnen, hier in Warschau heimisch zu werden. Wir präsentieren sie und ihre Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit. Das Teat Powszechny ist im bunten, kulturell vielfältigen und traditionell etwas ärmeren Warschauer Stadtteil Praga angesiedelt. Direktor Paweł Wysak, Jahrgang 1964, sieht das Engagement seines Theaters so. Wir Polen haben viel mit Belarus gemein, und zwar nicht erst seit Jahren, sondern seit Jahrhunderten. Das, was in letzter Zeit in Belarus geschieht, das kennen wir, das haben wir, ich bin schon etwas älter, selbst erfahren, im kommunistischen Polen der 80er Jahre. Deshalb versuchen wir zu helfen. Auch Bajena Szamowicz, die Regieassistentin der Nastja-Inszenierung, kommt aus Minsk. Dort gehörte sie zur Lukaschenko-Opposition. 2020 stand die Polizei vor ihrem Wohnblock. Bajena Szamowicz flüchtete. In Warschau trat sie dann vor dem Sitz der EU-Vertretung in einen Hungerstreik für härtere Sanktionen gegen Belarus. Seitdem droht ihr unter dem Lukaschenko-Regime eine 12-jährige Haftstrafe. Ihre Lage in Polen empfindet Bajena Szamowicz als ambivalent. Sie schwankt zwischen Dankbarkeit und Kritik an der herrschenden Politik von Jarosław Kaczynskis PiS-Regierung samt der von ihr befeuerten nationalistischen Stimmung im Land. Unter uns scherzen wir schon darüber, wohin wir demnächst emigrieren sollen, wenn sich in Belarus nichts ändern sollte und auch nichts in Polen. Also wir leben hier in einer Kulturblase und bekommen Hilfe. Wenn ich aber im Bus sitze und mich auf Russisch unterhalte, wenden sich die Leute um und sagen, hey, du bist hier in Polen, da musst du Polnisch sprechen. Bajena Szamowicz kritisiert auch das harte Vorgehen von Polens Machthabern gegenüber den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten an der polnisch-belarussischen Grenze. Und es gefällt ihr nicht, dass Polen dafür Unterstützung aus der EU bekommt. Dazu hätte es nicht kommen müssen, wenn Polen und die Europäische Union und die ganze Welt früher reagiert und dieses Regime von Lukaschenko beseitigt hätten. Aber dieses Abwarten gegenüber Belarus und die Art, wie sich die polnische Regierung jetzt an der belarussischen Grenze verhält, das führt zu gar nichts. Außer zum Tod von Flüchtlingen.
Belarussisches Exiltheater in Warschau, wie gehört, auch kritisch gegenüber der polnischen Regierung. Die hat gerade die Führung eines der bedeutendsten Museen des Landes ausgetauscht. Mehr dazu in den Kulturnachrichten mit Anna Kohn.
Es geht um das Nationale Kunstmuseum Zachęta in Warschau. Wie gesagt, es ist ein Top-Museum, spezialisiert auf zeitgenössische Kunst und verantwortlich für den polnischen Beitrag bei der Biennale in Venedig. Seit 2010 wurde das Museum von Hanna Wroblewska geleitet, deren Vertrag aber nun ausläuft und die das Kulturministerium durch den Maler und Schlagzeuger Janusz Janowski ersetzen will. Schon im Juli hatten mehr als 1000 Menschen aus der polnischen Kunstwelt einen offenen Brief unterschrieben mit der Forderung, Wroblewska im Amt zu belassen. Ihr Programm sei divers und interessant gewesen. Jetzt gab es Proteste vor dem Museum. Die Befürchtung, die rechtsnationale Regierung versuche mit diesem Wechsel auch inhaltlich Einfluss auf das Museumsprogramm zu nehmen. Menschen mit Metalldetektoren, die Archäologen spielen, da lächelt man gern mal drüber. Aber in Dänemark hat jetzt genau so eine Suche einen außergewöhnlichen Fund zutage gebracht. Einen goldenen Ohrring aus dem Nahen Osten aus dem 11. Jahrhundert. Beim Nationalmuseum in Kopenhagen geht man davon aus, dass der Ohrring ein Geschenk des Kaisers von Byzanz an einen Wikingerhäuptling war. Der Experte des Nationalmuseums zeigte sich entzückt von dem halbmondförmigen Schmuckstück und erklärte, dass es weltweit nur 10 bis 12 andere Exemplare solcher Ohrringe gebe. In Skandinavien sei noch nie einer gefunden worden. Zur Hochkultur gehörte er sicher nicht, aber dass Mirko Nonchef eine Lücke in der Unterhaltungsbranche hinterlässt, das ist sicher. Nachdem gestern bekannt wurde, dass der Comedian im Alter von 52 Jahren gestorben ist, haben Weggefährten und Fans mit Bestürzung und Trauer reagiert. Nonchefs Entdecker Hugo Egon Balder schrieb auf Social Media: "Ich bin fassungslos, unendlich traurig und jetzt einfach nur stumm." Geradezu poetische Worte fand Comedian Thorsten Sträter, der mit Nonchef beim Amazon-Format LOL vor der Kamera stand. Sträter nannte Nonchef bei Twitter ein Genie der absurden Comedy, einzigartig in der Fülle dessen, was er war und konnte. Dieser Mann war 100 Komiker in einem, eine verrückte Wundertüte des Humors, ein Stern. Und auch das spricht dafür, dass Mirko Nonchev eine besondere Gabe hatte. Die Twitter-User sind sich geradezu einig, dass er ein Guter war. Und Einigkeit ist bei Twitter ja sehr selten. Und zum Schluss noch eine kurze Nachricht aus der Country-Welt. Der amerikanische Country-Sänger Stonewall Jackson ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Er war das dienstälteste Mitglied der Grand Ole Opry, der legendären Country-Radioshow.
Die Kulturnachrichten mit Anna Kohn. Vielen Dank. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk geht es um Koalitionsverträge in Berlin und im Bund und um die Corona-Lage natürlich auch. Ich danke fürs Zuhören und bin Jörg Biesler.